Mehr Zielgerade geht im Grunde nicht. Die Saison steht unmittelbar vor dem Ende. Heute in einer Woche ist schon alles durch. Es ist der Donnerstag vor dem Saisonfinale. Noch zwei Spieltage und da schauen wir jetzt drauf. Ich freue mich auf Eloy Morante Maldonado vom TuS Essen. Hi.
Hi, Form, grüß dich.
Wie geht es dir vor dem Saisonende? Bist du schon urlaubsreif?
Ja, urlaubsreif auf jeden Fall schon. Die Saison war lang oder ist lang. Ich glaube, das merkt man gerade bei allen Spielern, dass diese zwei Spiele durch Zaporozhye ein bisschen auf die Knochen gehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch drei Spiele heute mit eingeschlossen. Deswegen, die wollen wir noch gut zu Ende bringen und dann in den wohlverdienten Urlaub gehen.
Genau, wir nehmen auf vor eurem Nachholspiel gegen die Wölfe Würzburg, das am Dienstag stattfand, müssen wir ja sagen, wenn wir heute am Donnerstag rauskommen. Trotzdem können wir ja schon ein bisschen auf eure Saison natürlich zurückblicken, unabhängig von dem Würzburg-Spiel und was jetzt noch kommt. Zuletzt war mein Eindruck, habt ihr euch richtig gut verkauft, kann man das so sagen?
Wenn man jetzt das Dortmund-Spiel natürlich ausklammert, auf jeden Fall, hatten da ja eine drei Siege in Folge, auch mal wieder mit einem Auswärtssieg. Das war ja bei uns diese Saison so ein bisschen problematisch. Ich glaube, vor Hagen war das Spiel, hatten wir, glaube ich, wenn man jetzt Zaporozhye auch ausklammert, das letzte Mal im Dezember gegen Hüttenberg oder in Hüttenberg gewonnen. Deswegen hatten wir da einen ganz guten Lauf. Ja, wie gesagt, das Spiel in Dortmund war, glaube ich, sehr nüchtern für alle. Waren da jetzt nicht mit dem Kopf nicht da. Und die Dortmunder, muss man den auch lassen, hatten dann den Tag echt einen Bombentag, sind direkt von Anfang an, haben uns so ein bisschen überlaufen. Um den Rückstand sind wir die ganze Zeit hinterhergelaufen und sogar noch, die konnten das sogar ausbauen. Und deswegen waren die fünf Tore, die es am Ende waren, dann auch sogar gnädig für uns.
Kurz nach der Halbzeit erst 11 Tore, glaube ich, geworfen.
Genau, ja.
Wir haben das Spiel zusammengefasst fürs zweite HBL-Highlight-Magazin. Und da habe ich gesagt, wo könnte der TuS stehen, auch ein bisschen provokant natürlich formuliert, wenn sie nicht nur die zweitbeste Abwehr der Liga hätten, sondern auch vorne Tore werfen würden. Weil ich glaube, nur Rostock hat noch weniger Tore geworfen als ihr. Wie ist dieses Missverhältnis zu beschreiben?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, oder wenn ich irgendwie mit Kollegen oder anderen Mannschaftskameraden darüber spreche, frage ich mich das auch immer. Klar, man kann dann immer sagen, okay, Lukas Diedrich spielt diese Saison eine überragende Serie, also hat uns auch in vielen Spielen auch das Tor vernagelt. Das hat dann auch immer so ein bisschen so den Anschein, dass die Abwehr dann so gut steht. Nichtsdestotrotz sind wir auch durch Malte Seidel auch noch mal ein bisschen kompakter geworden oder noch stabiler. Der hat das Zepter in der Abwehr noch mal an sich gerissen. Und warum es im Angriff nicht läuft oder da jetzt nicht so ein bisschen stocken ist, ich glaube, letzte Saison hatten wir einen besseren Angriff, einen deutlich besseren Angriff, das kann ich dir auch ehrlich gesagt gar nicht so erklären. Ja, gut, die These, die du jetzt aufgestellt hast, ist schon lustig. Also wenn wir mal sagen, okay, wir würden einen ganz normalen Angriff haben oder einen durchschnittlichen Angriff, ja, dann würden wir ein bisschen höher stehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der Saison. Man muss ja auch sagen, wir hatten ja so einen kleinen Umbruch in Anführungsstrichen mit auch wichtigen Abgängen, die wir zu verzeichnen hatten und jungen Spielern, die uns ja jetzt begleitet haben. Und aufgrund dessen, da wo wir gerade stehen, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der Saison vom Team. Also da kann man auch gar nichts sagen. Jetzt muss man auch sagen, neuer Trainer Hegert ist auch sein erstes Jahr in der Saison als hauptamtlicher Trainer. Von daher kann man sagen, okay, es ist noch ausbaufähig im Angriff, aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich zufrieden mit der Saison, genau.
Klingt tatsächlich auch böser, als es gemeint war, sondern es fällt eben nur auf. Wahrscheinlich ist es jetzt am Donnerstag auch schon wieder ein bisschen entspannter. Wenn ihr ein paar Tore mehr noch gegen Würzburg geworfen habt, dann rutscht ihr da schon wieder ein bisschen runter. Das ist jetzt alles in der Theorie. Das war nur am Stand, am Montag der Stand, logischerweise. Und das führt eben dazu, dass im Schnitt relativ wenig Tore bei euch fallen. Weil ihr natürlich auch ein körperlich präsentes Spiel habt, kann man das so formulieren?
ja, körperlich präsent und unser Spiel ist ja aufs 1 gegen 1 gemünzt und sowas und das geht halt auch an die Kräfte und jetzt gerade zum Stand jetzt in der Saison oder auch zwischendurch hatten wir halt auch ein bisschen Verletzungssorgen und Krankheitssorgen und da ist der Kader dann halt eigentlich nicht breit genug aufgestellt und dadurch müssen wir halt auch ein bisschen haushalten mit den Kräften und haben dann eher gesagt, okay, wir legen den Fokus auf die Abwehr und wollen da in unserem System eine gute Abwehr stellen und dann leidet vielleicht darunter das Tempospiel, was uns eigentlich auch immer so stark gemacht hat, wodurch wir immer einfache Tore machen konnten. Genau.
Du hast die letzte Saison schon angesprochen. Mit welcher Zielsetzung wart ihr in diese gegangen, in die jetzt?
Ja, ich meine, letzte Saison war ja so ein bisschen der Aufstieg, das Ziel. War dann am Ende der Saison, hat es dann ja nicht so geklappt und wir konnten dann nicht mehr an die Leistung anknüpfen, die wir am Anfang der Saison, also letzten Saison geleistet haben. Und diese Saison war, glaube ich, so als Ziel, gerade weil, wie ich es angesprochen habe, weil wir gerade so einen Umbruch hatten, als Minimalziel dann natürlich den Klassenerhalt, aber da steckt schon, also das war das so interne Minimalziel. Und sonst hatten wir, glaube ich, also als grobes Ziel einstelliger Tabellenplatz gesetzt. Und ich meine, demnach sind wir ja auch ganz gut gefahren gerade oder fahren wir ganz, ganz gut. Und wir setzen uns halt auch monatlich immer Ziele, die wir erreichen wollen. Und von daher gucken wir da auch immer von Monat zu Monat. Also wir haben jetzt kein Gesamtziel uns gestellt, sondern einfach gesagt, okay, Step by Step, die Entwicklung steht im Vordergrund, gerade weil wir so ein junges Team sind. Genau.
Was war das Ziel für den Monat Mai?
Für den Monat Mai? Ich glaube, da hatten wir setzen das immer an Punkten fest. Ich glaube, wie viele Spiele hatten wir jetzt? 6?
1, 2, 3, 4, 5. Heute das 6.
Ja, 6 Spiele. Ich glaube, wir hatten eine Punkteausbeute von 8-4. Und das ist, wenn wir heute gewinnen würden, ist es ja machbar. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade ja 6-4, wenn ich mich nicht täusche.
In Coburg verloren. Und jetzt in Dormagen.
Genau, also 8-4 wär ist unser Ziel und ich bin guter Dinge, dass wir das auch erreichen. Am Donnerstag oder wenn die Folge ausgestrahlt ist, wissen wir genaueres.
Die Zuhörer sind schlauer als wir beide jetzt schon, aber was auf jeden Fall aufgefallen ist, die Spiele, die ihr gewonnen habt in diesem Monat, Stichwort Eulen, Stichwort auch auswärts in Hagen, das waren ja enge Partien. Das heißt, ihr habt endlich auch mal in der Schlussphase performen können und habt auch, gilt ja auch für Dresden und bringt es dann nach Hause, obwohl ihr zur Pause schon relativ komfortabel führt, es nochmal eng wird, aber ihr behaltet die 2 Punkte. Das ist ja ein Entwicklungsschritt.
Genau, das ist auch das, was ich angesprochen habe. Wir wollten diesen Entwicklungsschritt halt gehen. Den hatten wir am Anfang immer, hatten wir halt immer die Problematik, wie du jetzt angesprochen hast, dass wir am Ende, wenn es knapp wurde, immer so ein bisschen einfach das Ding weggeworfen haben, einfache Fehler gemacht haben, technische Regelfehler, die uns so eigentlich nicht passieren dürften, uns passiert sind. Deswegen freut mich das umso mehr, dass wir es jetzt auch in Hagen auswärts gemacht haben. Zu Hause ist es immer so ein bisschen einfacher. Ich meine, zu Hause spielen wir eh ein bisschen besser diese Saison als auswärts. Von daher freut mich, dass es da auch so gepasst hat. Und ja, denke, dass das ein guter Schritt ist oder eine positive Entwicklung.
Trotzdem müssen wir natürlich noch ganz kurz über Dormagen sprechen, jetzt nicht über das Spiel selbst, in dem du wieder mal der beste Torschütze vom Tusen warst mit 11 Treffern, sondern weil das natürlich für dich auch immer noch eine Reise in die Vergangenheit ist. Das ist jetzt nicht die erste gewesen, weil du Dormagen eben kennst, weil du lange beim TSV warst. Wie ist es für dich, da nochmal zurückzukommen?
Ja, es ist jedes Mal so ein diffuses Gefühl. Also es war jetzt tatsächlich das zweite Mal. Letzte Saison haben wir da gespielt, haben wir unentschieden gespielt, jetzt wieder da. Es ist so ein Gefühl von Freude, aber auch irgendwie so ein bisschen, es ist komisch, weil, wie du es angesprochen hast, es war deine letzte Station. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Dormagen, habe da ja 5 Jahre gespielt. Deswegen kennt man auch viele Leute, viele Fans, viele Verantwortliche und man freut sich natürlich, sie wiederzusehen. Aber auf der anderen Seite willst du natürlich auch dich zeigen und zeigen, dass du jetzt in einem anderen Club spielst und das gar nicht für dich entscheidend ist. Und ich glaube, dieses Gefühl kann einen pushen, aber kann einen auch so ein bisschen hemmen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es jetzt gegen Dormagen viele von uns, weil ja viele aus Dortmund kommen, vielleicht so ein bisschen gehemmt haben, dass was sie vielleicht die Nervosität dann oder die Anspannung zu hoch war, als die eigentlich sein sollte. Aber das ist jetzt natürlich nur eine Theorie von mir. Ich kann dazu für mich sprechen, dass ich zum Beispiel vor einem Jahr da schon mit einem seltsamen Gefühl in die Partie reingegangen bin.
Genau, 4 Spieler allein letztes Jahr sind ja von Dormagen nach Essen gewechselt. Also da besteht schon ein reger Austausch. Du bist 2020 von Dormagen nach Essen gegangen, ne?
Genau, ja. Ja.
Warum war dieser Step für dich zum TuSim genau der richtige, auch also für deine persönliche Entwicklung?
Einmal, weil ich wusste, dass Jamal da Trainer wird. Und ich kannte die Arbeit von Jamal schon über die Landesauswahl. Also er war in Dormagen zwar nicht mein Trainer, aber dadurch, dass er ja der Jugendkoordinator in Dormagen war, hat man sich immer wieder getroffen und so. Und dann kam man auch ins Gespräch. Und als dann klar war, dass er dann auch Trainer beim TuSim wird und mich gefragt hat, was so meine nächsten Stationen oder meine nächsten Ziele sein werden, hat sich das für mich eigentlich ganz gut angehört. Einerseits auch, weil es hier noch in der Nähe ist. Ich muss ja auch gucken, wie es mit dem Studium läuft, ob ich das hier beende. Und ja, von daher hat das halt alles gut gepasst, ne? Mit dem glücklichen Aufstieg, sage ich jetzt einfach mal, über die Corona-Zeit. Das war ja auch nicht hundertprozentig abzusehen, dass ich dann erste Liga spielen durfte und mich da auch weiterentwickeln konnte und dann auch auch in der zweiten Liga dazu so einer Führungsrolle mich entwickelt habe, war das für mich persönlich eine sehr gute Zeit, handballerisch, aber auch von den Menschen, die ich da kennengelernt habe, von dem Team und dem Umfeld, sehr prägend. Und ich bin auch dem TuSim sehr dankbar, wie ich mich dort entwickelt habe und was ich da für eine tolle Zeit hatte.
Ich habe nämlich einen Satz von dir gelesen aus der Zeit damals, dass gar nicht dieser Schritt als Sprungbrett gedacht war, sondern du dich erstmal beweisen wolltest. Was war dahingehend die schwerste Herausforderung für dich persönlich?
Ja, schon. Also ich bin jetzt nicht zum TuSim gegangen, um zu sagen, okay, ich nutze das hier nur darum, um mich für bessere Stationen anzubieten, sondern wirklich auch auf diesem höheren Niveau, was der TuSim spielt, mich auch beweisen zu können und auch einzubringen. Also ich wollte mir selber auch mal eine neue Herausforderung suchen, weil ich den TSV auch schon länger kannte und dort ja auch die ganzen Jugendstationen bis zur ersten Herren, den Ausstieg und so miterlebt habe. Und deswegen wollte ich die neue Herausforderung auch für mich selber mal nutzen und auch so ein Vereinswechseln auch für mich wahr machen oder für mich, wie du es gesagt hast, ich wollte mich da dort beweisen.
Neues Umfeld, klar, wir haben es auch angesprochen, Bundesliga-Abstieg, zweite Liga, du hast relativ viel in der kurzen Zeit schon mitgemacht. Wie wird der TuSim gerade von außen aus deiner Sicht betrachtet? Bekommt ihr genug Credits? Weil natürlich, klar, auf dem Papier muss der TuSim gefühlt, da er vor kurzem noch Bundesliga gespielt hat, da oben wieder mit dabei sein, aber du hast den Umbruch angesprochen, viele junge Leute.
Ja.
Wenn man es realistisch betrachtet, ist ein einstelliger Tabellenplatz doch genau das, was drin ist.
Genau, das sehe ich auch so. Also ich glaube, der Aufstieg damals war nicht, ich sage es jetzt, kein Zufallsprodukt. Die Jungs haben sich das schon erarbeitet und auch wirklich verdient, also von der Leistung her. Aber ich glaube, aufgrund der finanziellen Situation und des Etats hat man gesehen, dass für die erste Liga oder für den Klassenhalt es noch ein bisschen was gebraucht hat. Ich will den TuSim auch gar nicht abschlagen, dass es vielleicht nicht in den nächsten Jahren klappen könnte. Aber jetzt aufgrund auch des Umbruches und der ganzen Jugendspielern, die jetzt gerade dabei sind, braucht es auch wieder ein paar Jahre, genau wie es davor gebraucht hat. Wenn man überlegt, ich glaube, der TuSim hat irgendwie 2015 oder 16 oder irgendwann diese Jahre ja auch, haben die auch um den Klassenhalt in der zweiten Liga gekämpft. Ich glaube, gegen Saarlouis war das letzte Spiel. Und wenn man dann die Entwicklung ein paar Jahre später sieht, ich glaube, das war 2017, 3 Jahre später sieht, dann den Aufstieg zu schaffen, dann sieht man, was man mit einer Jugendarbeit alles so leisten kann. Und ich glaube, in dieser Phase steckt der TuSim gerade wieder. Und ich denke, wenn es dann in den nächsten Jahren in die Entwicklung dann wieder so weiter nach vorne geht, könnte ich mir schon vorstellen. Aber jetzt, Stand jetzt, muss man noch ein bisschen demütiger sein und sagen, okay, mit der Rolle, in der wir uns gerade befinden, jetzt hier so Platz 9, kann man zufrieden sein und von daher jetzt Größeres erstmal noch nicht erwarten. Das wäre unrealistisch.
Letztes Jahr hast du nach eigener Aussage schon überlegt, was kann ich als nächstes machen? Wir sprechen ja auch gleich noch über deine Zukunft zum BRC. Du hast aber trotzdem gesagt, ich bleibe noch ein Jahr hier in Essen. Ich möchte da das weiter noch mit aufbauen. War das der Grund?
Ja, unter anderem. Es waren ein bisschen die Gespräche, okay, hat jetzt ein ganz gutes Erstliga-Jahr, jetzt auch in der zweiten Liga nicht schlecht gespielt. Will man dann direkt schon den nächsten Schritt machen? Oder möchte man sich erstmal in der Rolle, die man sich findet, noch weiterentwickeln und verfestigen? Also auch so Thema oder Stichpunkt, so ein bisschen die Führungsrolle zu übernehmen. Auch in Thema Persönlichkeitsentwicklung, will man da sich noch weiterentwickeln und verfestigen? Und ich glaube, das war auch für mich ein Grund dafür, noch beim TuSEM den Weg weiterzugehen und diese Entwicklung oder diesen nächsten Step mit dem TuSEM und auch für mich persönlich ja einherzugehen und die Entwicklung da positiv zu gestalten.
Und jetzt geht's dahin, wo Jamal Naji ist.
Ja, Mensch.
Immer wieder Jamal Naji.
Irgendwie verfolge ich ihm oder wir verfolgen uns gegenseitig, was weiß ich. Ja.
Oder er zieht dich einfach immer. Kann auch sein, oder?
Oder er zieht mich, ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich von Jamal sehr viel lernen durfte in der Vergangenheit. Also von klein aus sah ich da wirklich auch als 13-Jähriger und er auch mich unterstützt hat und nach vorne gebracht hat. Und ich auch von seiner Arbeit überzeugt bin und die auch für meine Spielweise oder für meine Art und Weise, wie ich Handball spiele, passt. Und ja, jetzt, nachdem er den Schritt zum BRC oder zum Bergischen RC gemacht hat, kamen dann auch Gespräche auf. Und ich muss auch ehrlich sagen, als gebürtiger Wermelskirchner, also das Bergische Land ist mir nicht ganz fremd, ist der große BRC immer früher schon ein Traum gewesen. Ich habe in den Anfangsjahren meiner Karriere, also in der F-Jugend, dort tausende Turniere gespielt, immer so Mini-Turniere. Meine Eltern haben ganz viele Sonntage auch in der Klingenhalle verbracht. Und deswegen war auch so dieser Schritt Bergischer RC auch so ein kleiner Traum für mich, der in Erfüllung geht. Nichtsdestotrotz passt natürlich auch der Standort wieder optimal. Ich kann hier in Köln mit meiner Freundin wohnen bleiben. Von daher hat es einfach so das Gesamtpaket gepasst und ist auch vom nächsten Schritt super für mich. Ich kenne das Team auch schon so ein bisschen, auch aufgrund von alten Bekannten wie Noah Bayer oder Lukas Stutzke. Von daher war das einfach der richtige Schritt für mich. Es hat sich super angefühlt und ich bin dankbar, dass ich das jetzt machen darf.
Erstmal Shoutout an alle Eltern, die morgens Sonntag um 9 jemanden in die Halle fahren. Überragend.
Wirklich, ey.
Ohne die geht's einfach nicht. Das muss man ernsthaft sagen. Vielen Dank dafür an alle. Wir wissen, wie dein Spiel funktioniert und wir sehen ja auch jetzt nicht nur an den Statistiken, aber ich berufe mich ja immer sehr gerne auf Zahlen, dass das läuft. Die Frage ist ja aber, was brauchst du denn eigentlich auch von einem Trainer, um dich wohlzufühlen, damit dein Spiel so zur Geltung kommen kann?
Ja, ich meine, das ganz große Wort, das, was wahrscheinlich dir jeder Spieler sagen wird, ist erstmal Vertrauen. Also ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Ein Spieler muss das Gefühl haben, gebraucht zu werden, dass du auch an seine Stärken glaubst als Trainer. Ist natürlich nicht immer nicht so einfach. Das Vertrauen muss man sich auch irgendwie erarbeiten durch Leistung. Das muss ihm auch zurückgeben. Aber ich finde, das ist so erstmal so der wichtigste Step. Und dann so der im zweiten Schritt so ein bisschen auf die Stärken des Spielers eingehen und diese auch fördern. Heißt, was für ein Spielertyp bist du? Bist du eher ein Rückraumshooter? Bist du eher der spielerische Typ? Bist du ein 1-gegen-1 Spieler? Spielst du gerne in Kooperation mit einem Kreisläufer oder mit anderen Positionen? Und aufgrund dessen oder aufbauend dieser Stärken musst du dann diese Stärken verfeinern, ausbauen und auch nutzen, also auch bewusst nutzen, auch Spielzüge dafür kreieren oder Auftakthandlung dafür kreieren, dass diese Stärken auch aufgebaut werden. Und das ist, glaube ich, so die zwei wichtigsten Sachen, die ein Trainer erstmal die für uns Spieler am wichtigsten sind, die wir von Trainern bekommen können.
Und was bist du für ein Spielertyp für dich persönlich?
Ich meine, aufgrund meiner Größe kann man jetzt nicht sagen, dass ich ein Shooter bin. Ich bin auf jeden Fall eher so der 1-gegen-1-Spieler, der so ein bisschen auch die Kreativität sucht. Natürlich muss man auch als Rückraumspieler Gefahr aus dem Rückraum haben, das ist keine Frage, aber das ist nicht hauptsächlich meine Spielweise. Also ich bin eher der Spieler, der die Tiefe sucht, der die Sachen spielerisch lösen will. Und ich finde auch diese Entwicklung, die gerade im internationalen Handball stattfindet, sehr, sehr positiv. Nicht nur, weil es auf meinen Spielertyp angepasst ist, sondern auch, weil es einfach sehr attraktiv zum Zuschauen ist, finde ich. Also was Magdeburg da für ein Handball spielt, ist für mich wunderschön. Das ist genau auf den Punkt gespielt, das ist schnell, dynamisch und ich finde das die beste Art, Handball zu spielen und zum Zuschauen.
Aber da sind wir ja genau beim Punkt. Das meine ich auch, was du persönlich vom Trainer haben möchtest. Brauchst du deine Freiheiten, um kreativ zu sein, oder musste der Trainer genau vorgeben, wenn die Abwehr kommt, spielen wir das, das, das und in diesem Rahmen tobst du dich aus? Wie viel Freiheit brauchst du?
Ich glaube, das ist so ein gesundes Mittelmaß. Also ich finde Systemtreue schon wichtig. Also oder nicht, dass man einen Spieler nicht in ein Korsett drückt, sondern eine Auftakthandlung gibt, in der es halt mehrere Handlungsmöglichkeiten oder Lösungsmöglichkeiten gibt, wo er sich dann kreativ ausleben kann. Ich finde natürlich, auf einem absoluten Top-Niveau ist dann irgendwann dieses, was sagt man ja immer so, Straßenhandballer-Spielen nicht möglich, wo du dann halt komplett freihand irgendwas rausspielst, weil du musst dich schon ein bisschen auch auf die Abwehr einstellen oder auf die Abwehrformation, die Gegner dir stellen. Von daher ist eine gewisse Systemtreue wichtig, also natürlich eine gewisse Vorgabe, aber in der du dich dann kreativ ausleben darfst. Und ich glaube, das ist so der Mittelmaß, der am erfolgreichsten ist.
Jetzt hast du gerade natürlich einen Trainer, der dafür absolut Verständnis haben muss eigentlich, weil der hat ja selber im Rückraum gespielt mit Michael Hegemann. Also kommt das so alles zur Entfaltung?
Ich glaube, Hege ist ein Trainer, der sehr, sehr auf Systemtreue setzt. Also gerade in der Abwehr, da gibt es bei uns klare Abläufe und klare Vorgaben, wie wir in welchen Situationen zu verteidigen haben. Ich glaube, es hat ein bisschen gedauert, dass er die Spielweise von mir oder auch jetzt, wenn man Justin Müller, die auch sehr ähnlich ist, in dem Sinne so annimmt, aber ich finde jetzt über den Zeitraum kam auch mehr das Vertrauen wieder, worüber wir gesprochen haben, und dass er halt gesehen hat, okay, sobald wir uns in dieses System, was er uns vorgibt, befinden, dürfen wir uns auch komplett frei ausleben. Also finde ich schon, dass es jetzt eine ganz gute Entwicklung genommen hat.
Was ja auch logisch ist, ne, wenn du als Coach die Chefrolle übernimmst. Ich meine, er war ja schon länger da, aber dann sozusagen in der Verantwortung bist. Ihr müsst euch an ihn gewöhnen und umgekehrt.
Ja, genau so ist es, ja.
Der TuSIM, den haben wir jetzt ausführlich besprochen, wird für euch hoffentlich auf einem einstelligen Tabellenplatz einlaufen. Das ist für euch natürlich noch spannend. Es ist oben noch ziemlich spannend, aber ansonsten ist gerade schon ziemlich viel entschieden. Wir können dem HBW Balingen schon mal zum Aufstieg gratulieren. Wir haben es Woche für Woche hier angesprochen. Du wirst es wahrscheinlich bestätigen, hochverdient, weil eben von Beginn an bis zum Ende komplett souverän.
Ja, 100%. Also Balingen hat es in der Saison sehr, sehr, sehr souverän gemacht und von vorne bis hinten sich fast nichts genommen. Also den kann man da wirklich nur beglückwünschen für diesen verdienten Aufstieg und hoffen, dass sie auch in der ersten Liga jetzt sich auch weiter verfestigen.
Wie schwer ist es eigentlich in der zweiten Liga wieder zu performen, wenn du aus der ersten absteigst?
Boah, ich durfte es ja mitmachen. Das ist schon gar nicht so einfach, weil du hast eine komplett andere Rolle. Zum Beispiel jetzt, als TuSIM aufgestiegen ist, hatte die jetzt nicht jeder auf den Zettel, dass man sagt, okay, das ist ein klarer Aufsteiger. Aber sobald du halt in der ersten Liga gespielt hast und runterkommst, musst du mit einem ganz anderen Druck mit rechnen, weil jeder weiß, okay, du willst wieder aufsteigen, die haben es ja auch klar formuliert und dementsprechend musst du auch liefern. Und von daher hast du nicht mehr diese Underdog-Rolle, sondern bist in dieser Bringschuld und in dieser Rolle, dass du auf jeden Fall gewinnen musst. Und ich finde das bewundernswert, dass sie das dann auch wirklich direkt geschafft haben. Deswegen, wie gesagt, kann man denen nur beglückwünschen dafür, dass sie das geschafft haben.
Die große Frage der Fragen ist: Wer folgt dem HBW in die Liquimoli HBL? Ausgangslage ist folgende: Eisenach Zweiter, 48 zu 20 Punkte. Dessau, Dritter, auch 48 zu 20 Punkte. Das ist ja in Spannung nicht mehr in Worte zu fassen.
Und die spielen auch alle gegeneinander da oben. Was sind die letzten Spiele? Hast du die gerade auch auf dem Schirm?
Die haben alle gegeneinander schon gespielt, genau. Dessau hat gegen Eisenach gewonnen, ganz knapp mit einem Tor. Aber Eisenach hat das deutlich bessere Torverhältnis. Plus 121, Dessau hat plus 79. Mhm. Dessau spielt jetzt gegen Elf Florenz und dann bei den Eulen.
Bei den Eulen. Und Eisenach?
Und Eisenach hat auch ein Heimspiel, also sie gehen quasi parallel. Dessau spielt zu Hause gegen Elf Florenz, Eisenach spielt zu Hause gegen Potsdam. Und dann am letzten Spieltag spielt Eisenach in Coburg.
In Coburg. Ah. Ja, es wird spannend. Ich habe jetzt, glaube ich, das letzte Spiel, oder vorletzte, ich weiß nicht, wo Dessau in Coburg ja gewonnen hat, durch diese eine wilde Aktion zum Schluss. Also wenn dieses eine Tor den jetzt zum Aufstieg verhilft, dann wäre das schon sehr, sehr wild. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich würde es beiden Mannschaften gönnen. Haben auch eine sehr positive Entwicklung gehabt, mit denen man ja auch erstmal, muss man ja ehrlich sagen, auch nicht so gerechnet hat, dass sie jetzt direkt schon den da oben stehen. Von daher ja, bleibt es abzuwarten und zu hoffen für beide Mannschaften, wer dann aufsteigt.
Nochmal der Hinweis aufs zweite HBL-Magazin, da haben wir das Spiel nochmal zusammengefasst. Das im Fußball würden wir sagen, sehr hohes Pressing, was Vincent Sumann da gemacht hat. Der wollte ja wahrscheinlich nur den Punkt retten und irgendwie noch an den Ball kommen, dass das so ausgeht und er Coburg so unter Druck setzt. Da denkst du, du hast im Handball schon alles gesehen, aber dann kommt sowas. Hast du sowas schon mal gesehen?
Ehrlich gesagt nicht, ne. Also ich weiß nicht, was da los war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr wild und sehr, sehr lustig auch anzusehen, wenn man überhaupt nicht mit involviert war. Aber ich glaube, sowohl für die Coburger als auch für die Dessauer war das dann sehr, ein sehr emotionales Ende in beide Richtungen.
Coburg 5 Sekunden vor dem Ende in Ballbesitz, Dessau bekommt irgendwie noch die Finger an den Ball und Karl Philipp Hake wirft den Ball ins Tor für Dessau. Sensationell. Also das war eine irre Szene für jeden Jahresrückblick. Also es kann am Ende sogar das Torverhältnis entscheiden. Es ist alles möglich in dieser spannenden Serie. Was ist denn sonst noch, unabhängig jetzt mal von Dessau und von Eisenach, die Geschichte der Saison? Gibt es irgendwas, was dich zum Beispiel total überrascht hat?
Boah, die Geschichte der Saison. Muss ich jetzt einmal kurz nachdenken. Natürlich die Geschichte mit Zaporozhye ist ja, okay, wurde schon oft drüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz fand ich das eine sehr gute Sache, ein Zeichen von Solidarität, dass man die in der zweiten HBL aufgenommen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe irgendwie gehört, dass sie jetzt demnächst irgendwie in der Slowakei das angemeldet haben, den Spielbetrieb, aber kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig zu sagen. Sonst, was ist noch die Geschichte der Saison?
Es gibt natürlich so viele Geschichten, ne? Also im Sinne von das Torwartproblem in Coburg, wo die Ehemaligen nochmal reaktiviert werden, oder wie Potsdam als Aufsteiger eine fantastische Saison spielt. Was ich mich frage, und das ist abschließend immer noch nicht geklärt, warum ist die Saison oder diese Liga überall total eng bis Platz 16 und dann hast du ein extremes Gefälle? Also Konstanz, Rostock, Würzburg sind ja mit deutlichem Abstand abgestiegen. Das war ja nicht eng. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür?
Boah, ehrlich, habe ich mich auch tatsächlich schon gefragt, weil es in den Jahren davor ja unfassbar eng war. Ich kann es dir gar nicht so erklären. Also ich hätte jetzt auch nicht mit so einem krassen Gefälle auch jetzt bei Würzburg mit gerechnet, weil die auch eigentlich eine sehr etablierte Zweitligamannschaft sind, die auch mit dem Kader ja auch über die ganze Saison, oder schon über die ganze Saison, über mehrere Jahre zusammenspielt. Ich glaube, wenn man das jetzt ausklammert, dass die da unten so ein krasses Gefälle ist und oben spricht das ja einfach für die Leistungsdichte in der Liga, also wie eng oder wie gleich die Leistungen in den Teams sind. Also es kann ja wirklich, es wird ja immer gesagt und man kann es eigentlich fast gar nicht mehr hören, aber es kann halt wirklich jeder gegen jeden einfach gewinnen und es entscheidet ganz oft auch Tagesform oder ob Heim- oder Auswärtsrecht. Von daher ist, glaube ich, diese Dichte einfach von der breiten Leistung erklärbar. Aber weshalb die Mannschaften da unten dann so klar dann abgestiegen sind, das kann, glaube ich, keiner oder maßt sich keiner an zu erklären oder erklären zu wollen. hat dann auch immer mehrere Faktoren. Ich glaube, bei Konstanz war es ja auch so ein bisschen die Verletzungssorgen zwischendurch. Dann in Würzburg hatten die ja einfach eine ganz schlechte Serie und vielleicht kommt man da nicht mehr raus. Es ist halt schwer zu erklären, weil so viele Faktoren da immer mit einhergehen.
Und dann teilweise dünner Kader und so weiter. Also
genau.
Ganz tief in den Details wahrscheinlich. Nimmt jemand Finn Hangstein die Torjägerkrone noch weg oder Kanone?
Glaube ich nicht. Er macht es echt souverän. Also ich weiß nicht, ich glaube, der hat ja gerade 240 Tore oder so, gerade, wenn ich mich nicht täusche.
244 sogar, ja.
244 sogar. Auf Platz 2 ist, wer ist da gerade unterwegs?
Zweiter ist Ian Weber, 223.
Ja gut, dadurch, dass wir noch gegen Hüttenberg spielen, hoffe ich jetzt erstmal, dass er es nicht, dass es nicht schafft. da darf er nicht so viele Tore werfen. Nee, ich glaube, also jetzt gerade auch in der Situation, wo die sich befinden, jetzt geht's gilt's. Und ich glaube, ein Spieler wie Finn Hangstein will dann auch einen guten Abschied dabei bei Eisenach haben und sich mit dem Aufstieg krönen. Und ja, das lässt er sich, glaube ich, nicht nehmen. Er hat es jetzt über die Saison so gut gezeigt. Von daher glaube ich das nicht. Aber ich bin gerne immer offen für Überraschungen.
Darauf freut sich Eloy Morante Maldonado in der Liquimoli HBL.
Ich freue mich. Ja, erstmal auf die vollen Hallen, das muss man ehrlich sagen. Als ich in der ersten Liga gespielt habe, war ja leider die Corona-Pandemie und ich durfte die super vollen Hallen, die ich aus dem Fernsehen kenne, nicht so miterleben. Also ich hatte fast nur Geisterspiele. Ich freue mich auf die temporeiche und sehr auf einem sehr hohen Niveau spielende Bundesliga, wo man sich jedes Mal aufs Neue messen muss und auch wirklich, wo es nicht reicht, 100% zu geben, wo du wirklich jedes Spiel 120% leisten musst, um erfolgreich zu sein als Team. Ich freue mich natürlich auch auf den Bergischen RC, auf die Fans und das Umfeld und freue mich da auch, mich in meiner Rolle bestens einbringen zu dürfen und dort höchstmöglich oder bestmöglichst erfolgreich zu sein.
Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dich zu kommentieren, weil dein Name ist wie Musik. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Das ist gar nicht jetzt Anbiederung oder so. Es ist einfach, das ist ja wie Musik für jeden, der das ausspricht. Wie kommt der Name zustande?
Ja, das freut mich. Habe ich tatsächlich schon mal gehört. Aufgrund meiner spanischen Wurzeln. Es werden ja immer die beiden Nachnamen oder die ersten Nachnamen der Eltern kriegen die Kinder. Also der erste Nachname des Vaters ist mein erster Nachname und der erste Nachname von meiner Mutter ist mein zweiter Nachname. Und so stellt sich der Nachname zusammen. Also ganz oft denken auch Leute, dass Morante mein zweiter Vorname ist, aber das ist gar nicht so. Und mir ist auch wichtig, dass beide Nachnamen noch genannt werden, damit sich so ein bisschen der Nachname meiner Mutter sich nicht verliert.
Verstehe, okay, das heißt, du hast spanische Wurzeln tatsächlich.
Genau, ich habe spanische Wurzeln, wurde hier geboren, habe auch die doppelte Staatsbürgerschaft, von daher habe ich beide Nationalitäten in mir.
Aber du hast auf jeden Fall in der Jugend immer deutsche Jugendnation gespielt, ne?
Genau, ja. Da habe ich nur für Deutschland gespielt.
Das heißt, wenn man mal so ein bisschen träumen darf und sagt, du bringst ein bisschen mehr Leistung und Nazio könnte nochmal ein Thema werden oder beide kämen sogar auf dich zu, hättest du dann Bauchschmerzen oder würdest du, ist natürlich ein Luxusproblem, ne? Das sind natürlich zwei sehr gute Nationen.
Wenn es dazu kommen sollte, dann denke ich, werde ich auf mein Bauchgefühl hören, aber ich wäre für jegliches Angebot dankbar. Also ich fühle mich beiden Nationen hingezogen. Von daher vielleicht ein bisschen mehr zur Deutschen, weil ich auch für die schon gespielt habe.
Dann kommen wir jetzt zu den klassischen drei Fragen am Ende dieses Podcasts. Erste Frage. Du bekommst einen Blankoscheck von uns und kannst dir jeden internationalen Star, den es gibt oder auch früher mal gab, in deine Mannschaft holen. Mit wem hättest du oder würdest du gerne mal zusammenspielen?
Auch noch aktive Spieler. Mhm. Ich war früher tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von Domagoj Duvnjak. Gerade auch zu Hamburger Zeiten habe ich ihn sehr bewundert für seinen Einsatz, den er auch immer noch an den Tag bringt, auch in seinem Alter. Also würde ich da, glaube ich, sagen, ich würde gerne mal mit Domagoj Duvnjak zusammenspielen.
Das ist natürlich auch ein Schlitzohr, ne? Also.
Ja, ein Schlitzohr, ein guter, sehr, sehr guter Verteidiger. Es hat das Handballspielen einfach verstanden, weiß, wie er so sein Team zu pushen hat. Ist, glaube ich, auch so ein emotional Leader auf dem Feld. Und ich glaube, so einen braucht jeder im Team. Und ich glaube, deswegen würde ich ihn nehmen.
Rubrik Zukunft des Handballs. Gibt es eine Regel, die dir missfällt, die du gerne ändern würdest? Oder abseits der Platte etwas, was dem Handball gut tun würde, was unbedingt eingeführt werden muss?
Ich finde gerade die Entwicklung mit der schnellen Mitte eigentlich sehr, sehr positiv. Also die missfällt mir sogar gerade gar nicht. Vielleicht das eine oder andere Mal nervt mich die Regelung mit den 2 Minuten und 7 Meter von außen. Also wenn die außen reinspringen und da der Kontakt ist. Ich kann es verstehen, dass oftmals da auch Verletzungen vorgefallen sind und dass man die Spieler damit schützen möchte. Nichtsdestotrotz wissen auch die Außenspieler, dass oft, dass die da einen Strafwurf und oder einen 7 Meter und 2 Minuten bekommen. Dadurch wird das auch so ein bisschen manchmal missbraucht und das nimmt manchmal eine komische Entwicklung, die mich da so auch ein bisschen stört. Aber sonst bin ich eigentlich auch gerade sehr zufrieden mit der Entwicklung des Handballs.
Letzte Frage: Wer muss unbedingt mal ins zweite HBL-Update?
Ins zweite HBL. Ich glaube, du fährst sehr gut, wenn du mal einen von den Hüterbrüdern nochmal bei dir hast. Also sowohl Patrick als auch Ian. Mit den beiden kann man immer ganz gut quatschen. Die sind sehr coole Jungs. Also wenn du die dir mal einlädst, hast du sehr viel Spaß und sehr viel Redematerial.
Die waren auch schon lange nicht mehr da. Ich glaube, die waren, lass mich lügen, zweite oder dritte Folge, als das früher ganz losging vor 3 Jahren. Also schon Ewigkeiten her.
Stimmt, ich glaube, da habe sogar ich noch in Dormagen gespielt. Oder ich bin mir nicht mehr sicher. Kann sein, weiß ich nicht.
Oder gerade von, nee, das muss ja Oktober 20 gewesen sein. Da ging das los, mitten in der Corona-Zeit. Okay, gerade nach deinem Wechsel dann.
Okay, nee, dann war das danach, okay.
Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit in dieser schnellen Folge hier kurz vor Saisonende. Wünsche dir viel Erfolg für die letzten 2 Spiele. Dann natürlich eine tolle Sommerpause. Genieße es und ruh dich gut aus, damit du die Kräfte gebündelt hast für deinen Start in der stärksten Liga der Welt.
Danke dir, Vom. Ich wünsche dir auch, ich bedanke mich auch hier für die Einladung im Podcast, hat Spaß gemacht. Wünsche dir natürlich auch eine gute Sommerpause.
Dankeschön, ja, ich freue mich auch schon. Also, bald ist es soweit, aber es gibt noch vorher ein paar Folgen. Das heißt, nächste Woche Donnerstag sind wir wieder am Start und danach gibt es natürlich noch 2 Aufstiegsfolgen. Also, würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, alles Gute, euch eine schöne letzte Saisonwoche und tschüss.